Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer äußerst warmen und sommerlichen Folge von Autorinnen im Porträt. Ja genau, ihr habt es sicherlich auch schon mitbekommen, es ist sehr warm draußen, es ist sehr viel Sommer draußen und wir hoffen natürlich, dass ihr schon Gelegenheit hattet, eure Füße mal in das Kühle nass zu halten oder vielleicht auch ein Eis zu essen. Wie ist es denn mit dir, Sarah? Bist du schon dazu gekommen?
Ja, schwimmen war ich eigentlich noch nicht, leider muss ich sagen. Hi Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist aber in der Tat so sommerlich heiß, dass ich schon dachte, falls wir irgendwie mal ein bisschen Blödsinn reden, dann kann man das auf die Sonne schieben. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Davon habe ich jedenfalls im letzten Tag sehr viel abbekommen und mich auch größtenteils gefreut, wie schön das ist, wie sommerlich das ist. Aber du hast recht, baden wäre echt mal an der Zeit, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Da freue ich mich, ja.
Damit kommen wir auch schon zu unserer Autorin. Und du hast uns ja heute jemanden mitgebracht, die auf vielen Ebenen aktiv war, die als Schauspielerin aktiv war, die als Fotografin aktiv war, die natürlich als Schriftstellerin aktiv war. Und die ein sehr aktives Leben als solches geführt hat.
Absolut, absolut. Das ist eine sehr talentierte, energetische Frau, die viel gereist ist, die überall und nirgends zu Hause war sozusagen, die auf verschiedenen Gebieten kreativ war, wie du schon gesagt hast. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend und die bisher, wie ich finde, leider zu Unrecht im Schatten eines großen Mannes gesehen wird. Dabei hat sie selbst so viel tolle Sachen geschrieben, fotografiert, wie gesagt. Und es lohnt sich, den Fokus einfach nur mal auf sie zu richten. Natürlich wird der Mann, der große Mann, so groß war er nicht, aber im übertragenen Sinne, sicherlich heute das ein oder andere Mal auch fallen. Aber unser Fokus richtet sich heute auf die Schriftstellerin oder wie sie selbst sagte, Aufschreiberin Ruth Berlau. Um das Geheimnis mal zu lüften.
Ich bin mega gespannt. Sarah wird uns gleich was zu den Büchern sagen. Ich habe mich vor allem auch auf die Presse gestürzt und mir da diverse Artikel durchgelesen. Und sie wurde ja kontrovers diskutiert. Also man muss es wirklich sagen. Und eigentlich auch komplett in den Schatten dieses Schriftstellers gestellt. Ich will ihn ja nicht vor dir nennen, Sarah.
Wir lüften das Geheimnis. Wahrscheinlich ist es für viele jetzt auch kein Geheimnis mehr. Wer den Namen Ruth Berlau hört, der wird direkt an Bertolt Brecht denken. Genau, denn sie war eine der vielen Mitarbeiterinnen with Benefits, so lief das ja bei Brecht immer, die um ihn rum gearbeitet haben, fleißig gewerkelt haben, auch mitgeschrieben haben an seinen Stücken. Das kann man ganz klar so sagen. Und die selbst einfach komplett zurückgesteckt haben mit all ihren Talenten, schriftstellerisch und so weiter, und die ihre Fähigkeiten ganz in seine Dienste gestellt haben, sozusagen. Da war die Ruth Berlau mit dabei, das ist richtig. Bevor ich mit so ein paar Eckdaten ihrer Biografie einsteige, dass wir mal hören, was hat die Ruth alles so gemacht, lese ich noch mal ein bisschen länger einen kleinen Ausschnitt aus einer Erzählung von ihr vor, die ich letzte Folge schon als kleines Teaser-Zitat gebracht habe. Die Erzählung heißt »Jedes Tier kann es« und daraus ein kleines Zitat, was wie folgt geht. Sie laufen mit so hoch erhobenen Köpfen durch die Welt, dass sie einen Schuhlöffel brauchen, um den Hut aufzusetzen, aber sie funktionieren nicht. Sie können die natürlichste Verrichtung der Welt nicht ausführen. Jedes Tier kann es, aber sie können es nicht mehr. Das kommt daher, dass sie Hornhaut an den Fingern haben vom Geldzählen und sie betrügen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie atmen, sodass sie einfach betrügen müssen, auch wenn es sie etwas kostet. Sie haben die erstaunlichsten Dinge erfunden, ja, sie beherrschen alle möglichen Apparate, aber eine Frau umarmen, das können sie nicht mehr. Und da zeigt sich der Stil schon ganz gut. Also sie kann wahnsinnig gut erzählen. In dieser Geschichte »Jedes Tier kann es« geht es um 7 Frauen, die sich im Leichenschauhaus treffen, aufgebahrt und sich über ihre Ehemänner austauschen. Und das ist tatsächlich böser Humor, aber auch immer mit einem Augenzwinkern. Wahnsinnig witzig und clever, klug geschrieben. Und so heißt auch der Erzählband »Jedes Tier kann es«, der 50 Jahre nach der Originalausgabe vom Dänischen übersetzt worden ist und rausgekommen ist in einem kleinen Verlag, Persona Verlag, zu dem ich nachher gerne noch ein bisschen mehr sage. Aber mit diesem kleinen Eindruck von Ruth Berlau steigen wir jetzt mal tiefer ein. Wer war Ruth Berlau überhaupt? Sie wurde 1906 geboren in Kopenhagen in Dänemark. Sie stammt aus einem gut bürgerlichen Haushalt. Ihr Vater war Kaufmann. Über ihre Kindheit selbst redet sie allerdings nicht so gerne. Da ist jetzt nicht so viel bekannt. Bekannt ist, dass ihre Mutter einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und daraufhin folgte dann die endgültige offizielle Scheidung der Eltern, was wiederum, wie das eben damals so war, ein großes Loch in die finanzielle Versorgung gerissen hat der beiden, Ruth Berlau und ihrer Mutter. Und die Ruth hat aufgrund dessen, dass sie das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnte, die Schule dann eben vorzeitig abgebrochen, hat als Kaffeeverkäuferin gearbeitet auf ihrem Fahrrad. Ihr Fahrrad heißt Food, das spielt in ihrem Leben eine sehr große Rolle. Und genau, sie war dann ein kleiner mobiler Kaffeekurier und hat dann später auch als Sprechstundenhilfe beim Zahnarzt gearbeitet, so richtig mit Kittel. Und das war dann wohl was, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, was dann dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, oh, das kann jetzt nicht mein Leben sein, ich brauche mehr Abenteuer oder überhaupt ein bisschen Abenteuer. Ich will was erleben. Ich will Ereignisse, Erlebnisse sammeln, über die ich dann auch schreiben kann. Und so hat sie 1928 den Entschluss gefasst, eine Radtour zu machen von Kopenhagen nach Paris. Und diese Tour hat sie dokumentiert. Sie hat hier Reportagen geschrieben für die Zeitung Extrablattet in Dänemark, die dann abgedruckt worden sind und auch sehr viele, also sehr große Leserschaft hatten tatsächlich. Natürlich muss man sagen, also die wurden auch als haarsträubende Reportagen bezeichnet. Es ist nicht so ganz klar, was es jetzt war und was nicht, aber auf jeden Fall wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe davon auch einige gelesen und mich sehr amüsiert. Also sie ist losgeradelt, hat gesagt auch, ja, sie will nachts fahren und tagsüber ausruhen. Sie wird in Straßengräben schlafen, da freut sie sich drauf. Und sie hat eine Trillerpfeife und einen Revolver und es wird schon alles irgendwie klappen. Also ganz großartig. So hat sie sich dann auf den Weg gemacht, hat das auch geschafft, kam in Paris an, war dann dort eine Zeit und ist dann wieder zurückgefahren. Hat sich zwischendrin auch immer mal im Auto mitnehmen lassen, so ist es nicht, aber hat tatsächlich sehr witzige Sachen erlebt oder eben auch nicht, aber jedenfalls sind sehr witzige Reportagen entstanden und das ist auf jeden Fall sehr lesenswert und sehr cool und energetisch und absolut nicht eingestaubt, obwohl, wie gesagt, von 1928. Lässt sich sehr gut lesen. Sie war dann Schauspielerin am Königlichen Theater Dänemarks, also wirklich sehr hier hochrangig anerkannt, Schauspielerin, den Beruf ausgeübt und hat später ein eigenes Theater gegründet und organisiert, ein Arbeitertheater. Sie war zu der Zeit schon verschrien als Rote Ruth aufgrund ihrer kommunistischen Ansichten. Und 1930 hat sie dann nochmal so eine krasse Radtour gemacht und zwar nach Moskau diesmal, auch im Auftrag wieder einer Zeitung, die sich so ein bisschen erhofft hat, so Anti-Propaganda, antikommunistische Propaganda von ihr abzustauben. In die Richtung sollten Reportagen erscheinen von ihr. Das ging allerdings total nach hinten los, weil sie super begeistert vom Kommunismus zurückgekehrt ist und dann erstmal in die kommunistische Partei eingetreten ist. Das fand ich auch eine lustige Anekdote. Also sie wusste ganz konkret, was sie will und sie wollte für ihre Ansichten kämpfen. Ist ja auch eine Eigenschaft, die man ja bewundern kann, ne? 1933 war dann ein sehr großer Einschnitt in ihrem Leben, denn sie lernt in Dänemark Brecht und Helene Weigel kennen. Die beiden sind zu der Zeit verheiratet und verbringen ihre Zeit im Exil in Dänemark, sind aus Deutschland emigriert nach Dänemark und die beiden lernen sich dort kennen auf einem Empfang. Die Begegnung ist auch in einem Buch, was ich gleich nochmal vorstellen will, kurz angerissen, von ihr festgehalten auch. Fand ich auch ganz spannend, dieses erste Zusammentreffen, wie sie das empfunden hat, wie sie das schildert. Und die beiden tauschen sich aus. Sie duzt ihn direkt, was Brecht sehr missfällt, weil man an einer Hand abzählen kann, wer ihn duzt. Aber sie ist da so forsch und nimmt, ja, sagt, was sie denkt. Passt irgendwie auch zu diesem coolen, energetischen Charakter von ihr, den man dann so mitkriegt in ihren Reportagen. Und die beiden fangen dann eben an, auch zusammen zu arbeiten ab 1936. Also bis dahin muss sie sich so ein bisschen beweisen bei Brecht. Und dann gehört sie zum engsten Kreis ab 1936, arbeitet mit an seinen Texten und so weiter, ist also da immer an vorderster Front mit dabei. Man darf nicht vergessen zu sagen, dass sie bis 1940 verheiratet ist mit einem Arzt, Professor Robert Lund, der die Beziehung zu Brecht auch toleriert. Tatsächlich. Nichtsdestotrotz führt das dann doch zur Scheidung. Ruth kann dieses Verhältnis so nicht weiterführen, verheiratet zu sein und aber auch mit Brecht mehr oder weniger zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, ja, in einer sehr intensiven Beziehung und lässt sich dann von ihrem Mann tatsächlich auch scheiden. 1935 erscheint ihr eigener Roman Videre weiter auf Deutsch und 1936 ist sie tatsächlich direkt an der Front im spanischen Bürgerkrieg und kämpft dort gegen die Faschisten für ihre kommunistische Überzeugung, während Brecht, der sicherlich ähnlich gesinnt ist wie sie, eher am Schreibtisch kämpft und nicht unbedingt die Notwendigkeit sieht, auch hier aktiv zu werden außerhalb des Stiftschwingens, und so bleibt sie da einige Monate tatsächlich, nachdem die beiden schon, ja, wie soll ich sagen, eine Liebesbeziehung eingegangen haben, und er vermisst sie und schreibt für sie tatsächlich dann auch ein Liebesgedicht, was in der Liebesgedichtsammlung von Brecht mit dabei ist, was ich tatsächlich sehr schön finde. Das kann ich mal kurz zitieren. Das ist hier ein kurzes Gedicht, was Brecht in dieser Zeit Ruth Berlau widmet. Ich habe natürlich auch im Rahmen meines Studiums viel Brecht gelesen, meine Magisterarbeit über seine Lyrik geschrieben, und deshalb war mir das hier sehr vertraut und ich habe mich sehr gefreut, dann hier dem Gedicht wieder zu begegnen und das so ein bisschen in dem Kontext zu sehen, dass er das geschrieben hat, als er die Ruth stark vermisste, sie im spanischen Bürgerkrieg war und er am Schreibtisch saß zu Hause. Morgens und abends zu lesen. Der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf mich Acht, sehe auf meinen Weg und fürchte von jedem Regentropfen, dass er mich erschlagen könnte. Und im Buch hier geht's dann weiter, fand ich auch sehr passend. Wenn man sich statt der Regentropfen Granaten und schwere Artillerie vorstellt, dann entspricht das den realen Gefahren jener Wochen. Also Brecht am Schreibtisch und Ruth an der Front. Dieses schöne Gedicht ist daraus entstanden. Das fand ich, wollte ich noch mal kurz zitieren. Genau.
Sehr leidenschaftlich, ne? Sehr, sehr hingebungsvoll. So. Also wenn man das so dramatisiert, dann waren die gerade auf ihrem Zenit, glaube ich, was ihre Beziehung anging. Das ja. Ist ja dann auch abgeflacht, aber ich will jetzt auch nicht vorweggreifen.
Auf jeden Fall ein schöner Gedanke, ne? Dass man auf sich selber aufpasst, weil da ist ja jemand, der einen liebt, der auf einen wartet. Das finde ich sehr berührend. Genau. In der Zeit von 1941 bis 1948 lebt sie dann in New York. Brecht ist in der Zeit auch in Amerika und Ruth führt sozusagen, das sagen die beide so ein bisschen spaßeshalber, führt sein New Yorker Büro, also ihre Wohnung, ihre ganz kleine Wohnung wird so beschrieben, dass überall von ihm Manuskripte liegen und Kopien der Manuskripte, und sie arbeitet in jedem Zimmer an verschiedenen Unterlagen von seinen Stücken und so weiter. Und er besucht sie dann hin und wieder in ihrer Wohnung. Ich glaube, er ist in Los Angeles eine Zeit lang, also sie wohnen jetzt nicht zusammen. Aber er besucht sie wohl ab und zu, und da gibt's auch ein ganz tolles Foto, wie er auf dem Balkon Zigarre raucht. Also sie war wirklich riesig talentiert, auch als Fotografin, wie ich finde. Es lohnt sich da auch mal ein bisschen was anzuschauen. Und genau, in der Zeit ist sie in New York in den 7 Jahren, und für sie ein sehr, sehr großer Tiefpunkt folgt dann leider. Sie wird von Brecht schwanger, für sie eine riesige Freude. Sie freut sich auf das Kind, was aber leider kurz nach der Geburt direkt stirbt. Und das stürzt sie ja in Depression, und sie muss in Behandlung tatsächlich, in medizinische Behandlung, und verkraftet den schlimmen Schlag nur sehr schwer und sehr langsam. Ab 1948 wohnt Ruth Berlau dann in Berlin. Das ist ein historisches Ja für das Berliner Theater, denn es wird das Berliner Ensemble gegründet, was ja so heute auch noch steht. Das berühmte Brecht-Theater am Schiffbauer Damm in Berlin, von Brecht liebevoll das Schiff genannt, wo alle Fans hinpilgern, inklusive mir. Und Ruth Berlau ist mittendrin und arbeitet dort am Theater an Inszenierungen mit. Wie gesagt, sie dokumentiert auch viel, ist da voll mit dabei, arbeitet da voll mit. Und tatsächlich kommt der Name Berliner Ensemble auch von Ruth Berlau. Das war ihr Vorschlag, um den Fokus nochmal auf das Wort Ensemble zu legen, was das Ganze ja ausmachen sollte. Der Gedanke auch hinter dem Theater. Und sie sagt dann so halb scherzhaft, dass das dann aber eigentlich doch nicht so eine gute Idee war, weil niemand Deutsches das Wort richtig aussprechen kann.
Ensemble.
Ja, wie die Berliner sagen dann bestimmt irgendwie Ensemble oder Ensemble oder so. Fand ich jedenfalls sehr witzig und irgendwie ein schöner Fakt, dass der Name tatsächlich von ihr kommt und ja heute auch noch sich als BE oben groß dreht auf dem Theater. Werde ich das nächste Mal an Ruth Berlau denken, wenn ich da bin und wieder mal staune. Ja, leider geht's dann relativ schnell bergab dort für sie. Also Brecht zeigt ihr dann immer mehr die kalte Schulter, und natürlich gibt es dann ja verschiedene Lager, sage ich mal. Niemand schlägt sich so richtig auf ihre Seite, so kann man sich das vermutlich vorstellen. Und ab 1950 geht es dann so richtig los. Das stürzt sie dann wiederum in Depressionen. Das ist ja tatsächlich ihr Lebensmittelpunkt geworden. Sie ist ja von zu Hause weggegangen, Brecht immer nachgereist, hat gelebt, wo er gelebt hat, für ihn gearbeitet. Und er distanziert sich von ihr und distanziert sich vor allen Dingen persönlich, also was eine Liebesbeziehung betrifft von ihr, und erwartet von ihr, dass sie das dann auf einmal trennen kann. Kann sie eben nicht. Und ja, das stürzt sie eben in starke Depressionen. Und genau, Brecht stirbt ja 56 und danach wird sie einfach komplett verlassen. Danach wird sie einfach gekündigt. Sie muss das Theater verlassen am Schiffbauerdamm, das Berliner Ensemble, und bekommt dort sogar Hausverbot. Also sicherlich kann man davon ausgehen, dass es einige unschöne Szenen gab. Und sie bekommt dort, ja, Hausverbot, und das war's dann im Prinzip, ne? Und ja, danach ist jetzt erstmal nichts mehr groß Erwähnenswertes. Man kann sich wahrscheinlich ein bisschen denken, wie es dann weiterging. Sie stürzt sich auch so ein bisschen in den Alkohol und leider sehr tragischer Tod in der Berliner Charité im Krankenhausbett. 1974 stirbt sie am Brand einer Zigarette. Also ihr Bett brennt mit ihr darin ab. Es wird zu spät gelöscht, das Feuer. Und Ruth Berlau stirbt dann in der Berliner Charité im Jahr 1974. Was ich sehr schön finde, sie bezeichnet sich selbst eben, wie gesagt, als Aufschreiberin. Hat nochmal diesen Reportagecharakter, diesen Charakter des Beobachtens. Fand ich sehr schön. Gibt es eine kleine Story von ihr auch im Buch, wo sie so ein bisschen diskutiert mit jemandem, der ihr den deutschen Pass ausstellt, als sie dann nach Deutschland emigriert, der Schriftstellerin reinschreiben will, als sie nach dem Beruf gefragt wird. Und sie möchte aber unbedingt, dass Aufschreiberin drinsteht. Aber natürlich gewinnt der Beamte, wie Beamte immer gewinnen. Irgendwie so eine nette Formulierung hat sie da in der Story. Und es steht dann nicht Aufschreiberin, sondern Schriftstellerin in ihrem Pass. Und sie ist auch tatsächlich so ein bisschen dafür mitverantwortlich, dass Bertolt Brecht heißt und nicht Bert, wie er eigentlich gemeinhin ja genannt wurde. Und auch die ersten Sachen, das ist mir auch aufgefallen, die wurden unter Bert Brecht veröffentlicht. Und er stellt das ihr gegenüber dann so ein bisschen in Frage und fragt sie so, was sie davon hält, ob er nicht vielleicht doch Bertolt oder Eugen, er hieß ja auch noch Eugen, ob er den vollen Namen nehmen soll zukünftig, wenn er was veröffentlicht oder so, weil er jetzt ja wirklich an Bedeutung gewinnt und so. Und sie sagt dann einfach, ich habe eine Story da auch von ihr gelesen, so schildert sie es zumindest, sie sagt dann zu ihm, ja, zu William Shakespeare hat auch niemand Willi gesagt. Und so wurde dann aus Bert Brecht Bertolt Brecht. Fand ich auch noch eine schöne Episode. Genau, und wie gesagt, nicht zu unterschätzen ist ihre Arbeit, für die wir ihr hoffentlich alle dankbar sind. Als Gründerin des Brechts-Archivs, sie hat viel dokumentiert, viel fotografiert, wirklich ganz akribisch gearbeitet, was uns die Brecht-Forschung heute ja um ein Vielfaches erleichtert tatsächlich.
An der Stelle würde ich direkt auch mal schon einhaken. Und zwar hast du schon ein paar Punkte angesprochen, die, wie gesagt, gerade in der Presse auch echt kontrovers diskutiert werden. Ich habe da unter anderem einen Artikel von der Welt gefunden, der ist schon was älter, locker schon 13 Jahre, der ist von 2010. Der hat mich aber wirklich sehr, ich sag mal, überrascht, weil der unter anderem das Zitat beinhaltet von Jürgen Hillesheim, der unter anderem der Leiter der Brecht-Forschungsstätte in Augsburg ist. Und da heißt es gerade im letzten Satz, also da in diesem Artikel geht es tatsächlich auch um die Auseinandersetzung am Berliner Ensemble, was da alles vorgefallen ist. Da gab es ja sogar auch Handgreiflichkeiten, die da stattgefunden haben. Und es geht vor allem auch um das Testament von Bertolt Brecht. Die Erben waren mit der Ruth Berlau, wie gesagt, überhaupt nicht grün. Und daher kam es dann wirklich nach dem Tod Brechts zu diesen ganzen Zerwürfnissen. Und mir ist der letzte Abschnitt da sehr im Gedächtnis geblieben. So deprimierend diese Zeugnisse einer schwierigen Beziehung auch sein mögen, an einem lassen sie keinerlei Zweifel. Die immer wieder zu hörenden Behauptungen, Ruth Berlau habe Teile des Werkes Brechts verfasst, sie sei auch in dieser Hinsicht ausgenutzt worden, sind Unfug. Davon zeugen ihre offenkundige, mangelnde sprachliche Kompetenz, die peinlichen und schlechten Gedichte, die sie den Briefen an Brecht beigibt, und überhaupt eine intellektuelle Konfusion und Mittelmäßigkeit. Diese ist nicht allein mit Hinweis auf ihren psychischen Zustand und die Alkoholabhängigkeit erklärbar. Und ich dachte, oh mein Gott.
Was für eine Frechheit.
Und da bin ich jetzt natürlich absolut interessiert, wie du das siehst, weil ich habe ja dann sofort geguckt, okay, wer hat das denn hier geschrieben? Was geht denn hier ab? Und es ist tatsächlich, ja, dann sogar der Leiter der Brecht-Forschungsstätte, wo ich mir denke, okay, der muss doch da irgendwie, der kann das doch nicht so polarisierend aufschreiben, weil das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht verstehen, weil du bist ja hauptsächlich dabei gewesen, jetzt ihre eigenen Werke auch zu schildern. Und wie kann man sich dann komplett, jetzt sage ich mal, nur auf die Seite von Brecht in Anführungszeichen stürzen, ne? Der sie ja wirklich, ja, sie hat ja selber gesagt, ich war einmal sehr schön und jetzt bin ich in dem Alter, mich nur noch meiner Arbeit zu widmen. Das hat sie ja mal so gesagt. Und hat da ihre ganze Leidenschaft reingesteckt. Und er hat sie wirklich, sage ich mal, in dem Artikel nicht gut dastehen lassen. Er ist überhaupt nicht auf ihre Schreibe eingegangen, kein Stück, sondern hauptsächlich auf ihren Aufenthalt im Sanatorium, dass sie stark psychische Probleme hatte, dass sie in eine Alkoholabhängigkeit gerutscht ist etc. Also da war es ja wirklich schwer am Ende ihres Lebens und hat das halt alles unter dem Deckmantel von Brecht erklärt. Und das fand ich schon eine harte Nummer. Und da würde mich jetzt natürlich gerade aufgrund der Literatur, die du gelesen hast, die ja von ihr auch stammt, interessieren, wie du das siehst. Weil ich habe, wie gesagt, noch einen anderen Artikel gefunden, der geht in eine ähnliche Richtung und das fand ich schon sehr krass, dass das so einseitig thematisiert wird.
Also das finde ich eine Frechheit und es ist einfach eine total veraltete Sichtweise. Das klingt für mich nach jemand sehr Bornierten, der nicht bereit ist, sich zu öffnen, vielleicht für eine neue Perspektive, Sachen nochmal zu überdenken. Und das passt auch dazu, dass du sagst, dass er gar nicht auf ihr Schreiben eingeht, sondern einfach sagt nach dem Motto, das ist eh nicht ernst zu nehmen. Sie war ja alkoholkrank und hatte psychische Probleme. So einfach ist es ja dann doch nicht. Also erstmal klar, Ruth Berlau und klar, wie gesagt, kann man hier auch noch andere Namen nennen von anderen Frauen, aber heute soll es jetzt mal um Ruth Berlau gehen. Natürlich hat sie auf eigenem Wunsch und nach bestem Wissen und Gewissen für Brecht gearbeitet. Also er hat ja niemanden die Pistole an die Brust gehalten. Das hat er ja nicht gemacht. Das ist durchaus richtig. Nichtsdestotrotz war es ja halt eben schon so ein Machtabhängigkeitsverhältnis, ne? Vielleicht eher auf einer psychischen Ebene zu sehen. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Also klar, sie hätte auch was anderes machen können, hat sie ja auch gemacht. Sie hat ja selbst geschrieben und fotografiert und auch in ihrer Zeit in Amerika hat sie auch für den Rundfunk, fürs Radio gearbeitet und hat eben gezeigt, dass sie vielseitig talentiert ist. Und an den Texten lässt sich das nicht leugnen. Und es ist auch wirklich heute ein akzeptierter Fakt, dass sie an Texten ganz klar mitgeschrieben hat. Wie gesagt, das war nicht nur bei ihr der Fall, auch bei anderen Frauen. Aber der gute Mensch von Sezuan, da hat sie ganz klar mit dran gearbeitet. Und bei Brecht waren die Arbeitsverhältnisse einfach so eng, dass so intensiv dran gearbeitet worden ist, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass das über kleine editorische Notizen hinausgegangen ist. Ganz spannend in dem Buch Der Teufel ist ein schlechter Chauffeur, was ich hier gelesen habe, wo kleine Reportagen von ihr, aber auch die Kurzgeschichte Der Teufel ist ein schlechter Chauffeur zu finden sind. Da gibt's einen Epilog in dem Buch. Und da beschreibt ein Schauspieler 1966 eine Begegnung in einer Kneipe beim Berliner Ensemble in der Nähe, wo Ruth Berlau reinkommt, 1966. Sie wird als sehr abgehalftert beschrieben. Er hat sie auch nicht erkannt. Er hat gedacht, sie ist eine Obdachlose. Und dann kommen die beiden eben ins Gespräch. Und als er dann vom Barkeeper gesagt kriegt, wer das ist, fällt er aus allen Wolken, weil er sie natürlich sehr bewundert und ein Stück zu der Zeit aufführt, wo sie mitgeschrieben hat. Und dann sagt sie so, tu mir den Gefallen, rezitiere was aus dem Stück. Und sie spricht dann wirklich jedes Wort mit, was er rezitiert. Das ist der Prolog aus dem Stück, den er da in der Kneipe rezitiert. Und sie sagt, das hat dir schon immer am besten gefallen, der stammt komplett von ihr. Das nur mal so. Klar, ist eine Anekdote und klar kann sie das einfach so sagen. Aber ich denke doch, dass da heute niemand groß mehr streiten wird, wenn man sagt, die Brechts Mitarbeiterinnen haben mehr gemacht, als nur zu sagen, könntest du vielleicht mal hier ein Komma statt ein Semikolon machen, sondern die waren wirklich aktiv mit dabei. So, das ist eigentlich kein Geheimnis. Deshalb finde ich das schon ganz schön vermessen, so eine Meinung dann zu äußern. Das ist einfach unfair so.
Ich habe auch nochmal geschaut, weil wie gesagt, ist ja ein älterer Artikel, ne? 2010 ist ja jetzt schon ein Stück her. Und ich habe leider aber, wie gesagt, jetzt keinen direkt, sage ich mal, so einen Kontrapunkt gefunden, was die Schreiber angeht, weil natürlich ist ganz viel 2006 zu ihrem Todestag erschienen und so. Aber das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, tief in die Recherche reinzugehen. Das nicht reicht, einfach mal den Namen irgendwo einzugeben. Hier war es schon so, dass man erstmal sehr polarisierend das alles angezeigt bekommt, was ich halt krass fand, weil das ist eigentlich mir jetzt so in der Form noch nicht passiert. Sonst hat man relativ schnell verschiedene Quellen, wo man dann tiefer einsteigen kann. Und hier musste ich halt echt wühlen dann erstmal. Was ich aber auch schön fand, weil um das vielleicht so ein bisschen auch aufzugreifen, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, mit dem Berliner Ensemble, die haben ihr ja 2022 ein Stück gewidmet, ne? Es gibt tatsächlich ein Stück über Ruth Berlau vom Berliner Ensemble 2022.
Ja, spannend.
Und zwar ist das ein Artikel, der auf der Seite Nachtkritik erschienen ist. Und da geht es um dieses Stück, was 2022 über die Beziehung von Ruth Berlau und Bertolt Brecht verfasst worden ist. Und da geht es, Zitat, um diese ebenso kreativen wie ruinösen Beziehungen der beiden. Und das Kollektiv Raum und Zeit, nennt sich das, widmet sich in einer Art virtuelle Realität. Also es ist so ein bisschen wahrscheinlich so eine Mischform aus Theater und ja Aufnahmen dieser Ruth Berlau. Also die spielt da wirklich auch mit. Und da geht es, wie gesagt, dann auch um, wie das Theater als solches funktioniert, was ja für sie eine sehr große, was du gerade schon angesprochen hast, eine sehr große Rolle gespielt hat, das Berliner Ensemble, wo sie ja von jetzt auf gleich wirklich mal, um es salopp zu sagen, gekickt wurde. Und das greifen die in diesem Stück auf. Das fand ich total spannend. Man müsste gucken, inwiefern das noch aufgeführt wird. Ich bin da jetzt, wie gesagt, bei der Recherche drauf gestoßen. Premiere war am 5. Mai 2022. Ich habe jetzt leider noch keine weiteren Auftrittstermine gefunden, weil ich glaube, das wäre ja auf jeden Fall was, wo du sofort reingehen würdest.
Auf jeden Fall. Cool, ne? Dann schreibe ich doch mal einen Brief hin und bitte um Wiederaufnahme des Stücks.
Genau, mach das mal. Und da gab es tatsächlich dann auch, um das vielleicht so ein bisschen, diesen Artikel, den wir jetzt gerade hatten, der wie gesagt schon so ein bisschen überaltert ist, zu revidieren, ganz gute Besprechung, unter anderem auch von der Taz. Was in diesem Treffen mit den Schauspielerinnen passiert, ist unbeschreiblich. Die Nähe zu den Schauspielerinnen und der unüblich lange Blickkontakt lassen eine Intimität entstehen, die als Zuschauerin schwer abzuschalten und gleichzeitig unglaublich faszinierend ist. So hat die Taz das rezensiert. Und ich glaube, das ist was, was man sich dem Kontext, wenn man sich für die Ruth Berlau interessiert, auf jeden Fall mal zu Gemüte führen kann. Den Artikel verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch nochmal mit auseinandersetzen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja eine Wiederaufführung. Wir werden mal schauen.
Ja, spannend. Auf jeden Fall total cool. Also ich würde euch, dir und euch sehr gerne die zwei Bücher, mit denen ich mich jetzt hauptsächlich beschäftigt habe, nochmal ans Herz legen, weil sie es wirklich lohnt, Ruth Berlau zu lesen. Das ist einmal der Band Der Teufel ist ein schlechter Chauffeur, ein dünnes Bändchen im Transitverlag erschienen, zwischen Kopenhagen, Paris, New York und Berlin. Da geht es um ihre Reisereportagen. Wie gesagt, die Kurzgeschichte ist abgedruckt, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und das ist wirklich ganz spannend, also was sie so erzählt, wie sie in New York ihr Geld verdient hat oder wie die New Yorker sind. Für sie ist das eine Stadt, in der nicht gelächelt wird. Es geht immer nur Money, Money, Money. Und sie arbeitet dort unter anderem als Putzhilfe, Haushälterin, wie auch immer man das nennt, und wird pro Stunde bezahlt und sitzt dort beim Staubsaugen und sagt, es ist einfach nur wichtig, dass der Staubsauger läuft und dann wird sie auch bezahlt. So, es ist sehr witzig geschrieben. Oder sie mietet einen Leierkasten mit Samtaffe und ist dann Leierkastenfrau eine Zeit lang. Oder sie ist Kulturprüferin und geht von Haus zu Haus und versucht, die Leute zu überreden, ein kleines Dingens im Radio anzubringen, wo eben dann gemessen wird, wer hört welche Sendung, wann wird das Radio ausgeschaltet, so ein bisschen Quoten beim Fernsehen. Darüber erzählt sie und das macht sie eben auch nur, weil sie dann in die Häuser, in die Wohnung rein kann und so ein bisschen die Leute aushorchen. Also sie ist wirklich die Reporterin, die dann die Geschichten aufschreibt und das macht es einfach so lebendig und so spannend. Und ich meine, was sie dazu dichtet, wer weiß es schon, es liest sich mega unterhaltsam, ist wirklich sehr, sehr schön. Und hier im Nachwort von Ditte von Arnim ist das nochmal total gut zusammengefasst, was sich hier über die Geschichten, über die Texte und über dieses Büchlein sagen lässt. Eigentlich ist zu den hier abgedruckten Texten von Ruth Berlau gar nicht viel zu sagen, steht im Nachwort. Alles steht drin. Man muss nur lesen können, auch zwischen den Zeilen. Manchmal fällt es schwer, weiterzulesen, weil man erschrocken aufblickt über eine Wahrheit, die man sich so bisher nicht eingestanden hat. Ruth Berlau ist mutig. Kein einziges Wort von ihr liebäugelt mit einem Kompromiss. Sie ist eben kompromisslos im Leben und beim Schreiben. Dafür zahlt man immer einen gewissen Preis. Ruth Berlau hat diesen Preis bezahlt. Das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Knackig.
Ne? Ja,
knackig.
Ja, genau. Und jedes Tier kann es. Der zweite Band, also im Persona Verlag, den ich gelesen habe, der wurde, wie gesagt, nachdem Suhrkamp zum Erscheinen des Buchs 1940 gesagt hat, nee, möchte man nicht übersetzen, möchten wir nicht nehmen. Da gibt es auch einen Brief, der hier drin abgedruckt ist im Buch. Wurde es dann 50 Jahre später erst übersetzt und rausgebracht, bin ich dem Verlag hier sehr dankbar. Und inzwischen, ich glaube, gibt es die dritte Auflage. Und also das sind fabelhafte Erzählungen, wirklich gewitzt. Sprachlich wirklich richtig, richtig gut. Also Richtung neue Sachlichkeit kann man sich vielleicht so vorstellen. Und ja, einfach absolut lesenswert. Viel, viel Leben drin, viel böser Humor, aber auch viel Augenzwinkern. Und sie versteht auf jeden Fall ihr Handwerk und ist ja wahnsinnig talentiert, kann man nicht anders sagen.
Also du hattest mich ja schon bei dem Leierkasten und dem Affen.
Ne? Sehr gut, sehr gut.
Nein, du musst erst mal auf die Idee kommen.
Ja, ja.
Leihen wir jetzt einen Leierkasten, also keine Ahnung, gab es da eine Anzeige, leihen sie sich einen Leierkasten und machen sie ihr eigenes Ding, so wie das heute so ist, ne, mit werd selbstständig und werd Coach oder so, keine Ahnung. Werd Leierkasten.
Nee, das war ganz witzig, die hat aus dem Fenster geguckt und da stand der mit seinem Affe und das war kalt und sie hat gesagt, komm hoch, ich mache euch einen Kaffee zum Aufwärmen. Ah, okay. Dann sind die hoch in die Wohnung zu ihr, also zumindest laut ihrer Geschichte hier. Und dann hat der Leierkastenmann eben gesagt, er kenne ich mehr, er ist alt und er will das machen, er will 10%. Und dann hat sie gesagt, okay, und dann ist sie halt mit dem Affe losgezogen.
Ja, super.
Großartig. Und, also ja, ist total cool zu lesen, wirklich richtig toll. Das kann man so weglesen und man lacht und man, aber ja, wie es gerade im Nachwort gesagt wurde, man erschrickt auch und es ist auch ganz viel Wahrheit drin und manchmal fühlt man sich ertappt und ist aber so nett formuliert auch und abgründig, unerwartet oft auch. Also es ist eine ganz tolle Erzählung.
So wie du das gerade erzählst, muss ich ganz ehrlich zugeben, erinnert mich das gerade auch so ein bisschen an Roald Dahl.
Ach ja, doch.
So mit diesem schwarzen Humor, dieses ganz direkte, wäre spannend. Also werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Klingt mega spannend. Werde ich mal, kannst du mir gerne mal vorbeibringen?
Yes, das mache ich sehr gerne.
Dann tauschen wir gleich. Ich bin ja auch noch ein paar Gedichte von Emily Dickinson schuldig.
Oh ja, oh ja.
Und da habe ich voll Bock drauf, weil das klingt für mich so. Das geht für mich, also wenn du sagst, so dunkel, also wirklich schwarzer, bissiger, direkter Humor gepaart mit so süffisanten Erzählungen, das klingt sehr nach Literatur, die ich sehr schätze und mag. Hoffen wir, dass sie nicht auch umgeschrieben wird. Oh, weia, jetzt fange ich aber an.
Es ist wirklich eine starke Erzählstimme so. Von daher, also ja, da lasse ich nichts drauf kommen. Riesentalent so und auf keinen Fall wert übergangen zu werden oder so. Also es ist ja wirklich eine besondere Erzählstimme, die ich nur empfehlen kann.
Was ist denn das zweite Buch, was du uns empfehlen kannst?
Das waren die beiden schon. Also einmal Ruth Berlau, Der Teufel ist ein schlechter Chauffeur.
Ah, okay.
Wo eben die Reportagen von ihr drin sind als junges Mädchen, wo sie mit 21 die Radtour.
Ah, ich dachte, das war jetzt ein paar
Reportagen. Und dann eben eine Erzählung und ihre Zeit in New York. Und dann geht es auch noch am Ende ein bisschen ihre Zeit in Berlin. Oder auch, wo sie von der ersten Begegnung mit Bertolt Brecht schreibt auf diesen Empfang in Dänemark. Da sind so tatsächlich recht coole Einblicke drin. Und dann gibt es eben noch diesen Epilog, wo der Schauspieler sie dann trifft, also den der Schauspieler schreibt, dem wo er sie 1966 dann trifft in Berlin und wie erschreckend das war, aber ja, auch cool dann. Und genau, das ist das eine Buch. Und das andere Buch ist eben der Erzählband Jedes Tier kann es, die Titelerzählung, genau, da hatten wir das Zitat am Anfang daraus. Und da geht es viel um zwischenmenschliche Beziehungen, Mann-Frau-Beziehungen, die irgendwie nicht glücken können, könnte man vielleicht sagen. Und das ist nicht nur bissig, ist wie gesagt auch mit einem Augenzwinkern, aber sicherlich hat sie da auch einiges selbst verarbeitet, liest sich aber wirklich, ja, wunderschön. Genau, das ist der zweite Band. Jedes Tier kann es mit den Erzählungen.
Was mir jetzt gerade noch so einfällt, was ich jetzt gerne von dir noch wissen wollen würde, ist, um sie halt wirklich noch so ein bisschen mehr aus diesem Schatten rauszuheben von Bertolt Brecht, in den sie ja wirklich die ganze Zeit gestellt wurde und wird. Wo siehst du den größten Einfluss, den sie auf ihn hatte? Weil es wird ja, wenn man von ihr liest, immer ganz viel auf diese Beziehung with Benefits, wie du es so schön genannt hast, eingegangen, dass sie eine Art Abhängigkeit von ihm gelebt hat. Das kann ja sein, wenn da diese starken Gefühle da waren. Mich würde aber tatsächlich auch interessieren, dadurch, dass wir jetzt wirklich auch festgestellt haben, dass sie definitiv Einfluss auf die Schreiber hatte von ihm. Wo siehst du den größten Einfluss von ihr auf seine Schreiber? Hast du da was gefunden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, ja wie gesagt, damals im Studium viel mit Brecht beschäftigt, habe meine Magisterarbeit allerdings über seine frühen Sachen geschrieben und da speziell die Großstadtgedichte. Also er hat dann so eine Sammlung rausgegeben, Lesebuch für Städtebewohner, kann ich an der Stelle auch mal empfehlen. Da geht's um seine Großstadtlyrik. Die Sachen, an denen Ruth Berlau mitgewirkt hat, wo sie ihn unterstützt hat, in welcher Form jetzt auch immer, die sind mir jetzt tatsächlich literaturwissenschaftlich nicht so geläufig. Also Der gute Mensch von Sezuan habe ich gelesen tatsächlich. Ist aber nicht so, dass ich da jetzt so eine krasse Brecht-Forscherin bin, dass ich da jetzt das an konkreten Passagen oder sowas festmachen kann tatsächlich. Also ich weiß, dass sie auch an Übersetzungen mitgearbeitet hat. Sprachlich war sie ja auch sehr fit, ne? Also New York, Berlin gewohnt und eigentlich Dänin. Und Deutsch ging ja auch. Also sie war ja sprachlich sehr fit und hat tatsächlich viel übersetzt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie eine Person war, die ihm in seinem Umfeld, mal abgesehen von ihrem Talent und ihren sprachlichen Fähigkeiten, einfach persönlich auch sehr gut getan hat. Das kann ich mir vorstellen. Also ich sehe sie so als sehr starke, lebensfrohe Frau. Kompromisslos wurde sie jetzt schon genannt. So stelle ich mir sie tatsächlich auch vor anhand der Sachen, die ich gelesen habe und von ihr und über sie. Und ich glaube, das war was, was ihm einfach als Person inspiriert hat, gut getan hat. Und ja, sie hat sich eben auf seine Arbeitsweise eingelassen, hat ihr Talent in seinen Schaffen integriert, sage ich mal, und hat ihre Fähigkeiten in seine Dienste gestellt, heißt es hier einmal im Nachwort bei Jedes Tier kann es von Klaus Völker. Das ist gut formuliert, so kann man das, glaube ich, sagen. Ne? Aber dass ich das jetzt sprachlich an was Bestimmten festmachen kann, das ist tatsächlich nicht so. Also in ihren Erzählungen hat sie auch diesen sachlichen, nüchternen Ton. Was mir einfach gefällt, ist, wie gesagt, immer dieses Augenzwinkern und diese verschiedenen Ebenen, die ich jetzt zum Beispiel, das könnte ich jetzt nicht vergleichen mit dem Stück Der gute Mensch von Sezuan oder so, das ist dann halt doch nochmal was ganz anderes. Ne? Also klar, politische Ansichten, da haben sie sicherlich auch vieles gemeinsam gehabt, ne? Was sich dann da vom Ansatz her ein bisschen wiederfindet, aber wie gesagt, so was Formulierungen oder konkret den Schreibstil angeht, da könnte ich das jetzt gar nicht so konkretisieren.
Du hast aber trotzdem einen wichtigen Punkt angesprochen und das sind die Übersetzungen, weil Bertolt Brecht galt ja auch als schwer übersetzbar und sie war ja auch eine der wenigen, die sich da überhaupt rangetraut hat.
Das stimmt, also das darf ja auf keinen Fall auch unterschätzt werden, solche Arbeiten, ne? Genau, ja. Ich glaube, ich bin mit meinem Plädoyer jetzt zum Ende gekommen.
Das ging fluffig.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich wieder ein bisschen infizieren konnte und ich habe mir auf jeden Fall noch zwei andere Bücher bestellt, die in den nächsten Tagen hier bei mir eintreffen werden. Natürlich gebraucht, aber da konnte ich nicht widerstehen. Also es kommt jetzt noch ein Fotoband bei mir bald ins Haus geflattert mit Fotografien vielen und da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, genau.
Ah cool, da bin ich ja auch gespannt. Also das können wir auch gerne mal vielleicht in einer anderen Folge mal irgendwie aufgreifen. Das kommen wir ja öfter mal dazu, dass wir in anderen Folgen dann nochmal uns zurückbesinnen auf Autorinnen, die wir schon vorgestellt haben. Vielleicht ergibt sich das ja mal. Und ansonsten packen wir die euch einfach vielleicht auch in die Shownotes mit rein. Dann könnt ihr da auch schon mal einen Blick drauf werfen, was Sarah sich hier so heimlich bestellt.
Genau. Und natürlich auf Instagram und Facebook. Schaut da auch mal vorbei. Da zeigen wir auch immer, was wir alles so gelesen haben
genau. Für
die Folgen. Und dann gerät das nicht in Vergessenheit. Und wenn ihr am Strand liegt oder am See, habt ihr vielleicht gleich mal einen guten Tipp, was da zu gut passen würde.
Damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Autorin. Ich bin wieder an der Reihe. Ich darf wieder jemanden vorstellen. Und sie lebt noch, Sarah.
Ja.
Sie ist weltweit bekannt. Mhm. Weltweit bekannt. Und ach, ich darf eigentlich wirklich nicht zu viel verraten. Es wird politisch in der nächsten Folge, das auf jeden Fall.
Mhm, okay.
Ich würde jetzt einfach mal ein Zitat vorlesen aus einem ihrer Werke. Und das geht wie folgt. Wir alle haben Dämonen in den finsteren Ecken unserer Seelen. Aber wenn wir sie ans Licht bringen, schrumpfen sie. Sie werden schwächer, verstummen und irgendwann lassen sie uns dann in Frieden.
Cool, ich freue mich.
Ja, es wird in ihren Werken ist es auch immer ein bisschen mystisch so. Mhm. Hat eine total spannende Schreibe. Wie gesagt, ich will mich jetzt noch gar nicht so viel festreden. Die nächste Folge, liebe Leute, wird im August erscheinen. Wir nehmen uns eine ganz mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-Pause vom Aufnehmen. Wir nehmen uns eine kleine Mini-Sommerpause. Und damit Sarah auch mal den Fuß ins Wasser halten kann.
Yes.
Zeit dazu hat. Und wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden auf unseren Social-Media-Kanälen. Also da werden wir natürlich regelmäßig noch Dinge posten. Also wir posten ja nicht nur über die Autorinnen, die wir gerade besprechen, sondern auch, was uns aktuell bewegt, wenn wir dann natürlich Infos reinkriegen. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mitgekriegt. Wir danken euch an der Stelle natürlich nochmal ganz herzlich, dass ihr uns so fleißig Autorinnen empfehlt, auf jeglichen Ebenen. Also es ist echt krass, was da so zu uns rüberkommt. Vielen, vielen Dank dafür. Macht das gerne weiter. An der Stelle, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, Sarah, mit dir heute zu sprechen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Auch, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Tschüss.